Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Bald schon kann es sein, dass wir Gott als König sehen. Jesus kommt wieder. Na und? Ich glaube, viele von uns und viele Menschen, die wir auf der Straße, denen wir diese Behauptung entgegenstellen würden, Jesus kommt wieder, würden uns so antworten. Na und? Weil uns oft gar nicht so bewusst ist, welche Konsequenzen das hat. Manche sagen auch, Jesus soll wiederkommen. Darauf warten die Christen doch schon seit über 2000 Jahren. Ich schließe mich selber mit ein. Ich kann oft nicht viel damit anfangen, mit dieser Aussage, dass Jesus wiederkommt. Denn es geht uns doch eigentlich auch ohne das Wiederkommen Jesu ziemlich gut. Und ich erwische mich manchmal dabei, wie ich sogar ein bisschen Angst davor habe, dass Jesus zu früh wiederkommen könnte im Laufe meines Lebenslaufs. Denn ich habe ja noch gewisse Ziele, die ich gerne erreichen würde und denke, ich würde etwas verpassen, wenn ich das hier auf dieser Erde nicht mehr erleben kann, bevor Jesus wiederkommt. Ich weiß aber auch, wenn wir so denken, und dieses Denken ist wie gesagt auch bei mir zeitweise vorhanden, wenn wir so denken, dann haben wir noch nicht begriffen, wie fürchterlich, jämmerlich, armselig die besten Momente dieses Lebens hier auf der Erde sind im Vergleich mit der Herrlichkeit, die wir erleben werden, wenn Jesus Christus auf diese Erde wiederkommt und wenn er als König die Herrschaft in diesem Laden wieder voll für alle sichtbar übernimmt. Jesus kommt wieder. Es gab eine Zeit oder es gab viele Zeiten, in denen Christen ganz anders mit diesem Thema umgegangen sind. Indem Christen sich gefreut haben auf die Wiederkunft Jesu. Das waren vor allem Zeiten, wo es Menschen, die an Jesus glauben, schlecht ging. Wo Verfolgung herrschte, wo Katastrophen herrschten, wo Kriege herrschten, wo man sich danach gesehnt hat, dass Jesus doch endlich wiederkommt. Und manchmal ist man auf der anderen Seite vom Pferd gefallen, dass man nur noch auf die Wiederkunft Jesu gewartet hat und gar nichts mehr so richtig mit dem Leben hier und jetzt anfangen konnte. Das hat dazu geführt, dass Christen weltfremd wurden und nur noch darauf ausgerichtet waren, dass Jesus doch bald wiederkommt und dass wir unser ach so schönes Leben doch möglichst heilig und unbefleckt bis zu diesem Zeitpunkt leben. Das ist das andere Extrem, in das Menschen fallen können. Diese Themenreihe zu den zwei Thessalonicher Briefen möchte in den Vordergrund stellen, und das ist genau die Botschaft, die Paulus in den Thessalonicher Briefen in den Vordergrund stellt. Was hat Jesu Kommen mit uns, mit mir, hier auf dieser Erde, hier in Wiedenest zu tun? Und heute ist das erste Thema zum Kapitel 1, gerettet, weil Jesus kam. Es ist wenige Tage her, dass die Sommerferien zu Ende gingen. Viele von uns waren in Urlaub. Darf ich mal fragen, ob jemand in Griechenland in Urlaub war? Einmal Handzeichen bitte. Super. Die Irma Kort meldet sich. Schön. Ich war auch mal mit meiner Frau vor vielen Jahren in Griechenland in Urlaub und habe das in sehr schöner Erinnerung. Und die Thessalonicher Briefe sind an Menschen in Griechenland geschrieben worden vor etwa 2000 Jahren. Die Stadt Thessaloniki existiert ja heute noch. In der Bibel wird sie Thessalonich genannt. Ich nehme uns mal ganz kurz mit rein. Die Stadt liegt also hier in Griechenland. Das Gelbe, was man dort sieht, von links nach rechts oder von rechts nach links, ist eine sehr bedeutende Handelsstraße, die quer durchs Römische Reich führte und auf der man von Byzanz bis nach Rom reisen konnte und auch reisen musste, wenn man dorthin wollte. Es gab ja noch nicht so viele Flughäfen damals. Und diese Handelsstraße führte direkt an Thessalonich oder Thessaloniki vorbei, so dass viele Handelsreisende diese Stadt besuchten, wenn sie diese Route nahmen. Wir lesen interessanterweise im ersten Kapitel, das wir gleich gemeinsam lesen wollen, sehr viel davon, dass die Kunde der Christen in Thessalonich, wie es ihnen ging, wie sie sich verändert haben, ganz weit sich verbreitet hat. Und das ist nur dadurch verständlich, dass diese bedeutende Handelsstraße an dieser Stadt so vorbeiführt und dass viele Menschen vorbeikamen, die dann weiterreisten und die vieles erzählen konnten, was sich dort ereignete. Hier ein Bild der modernen Stadt Thessaloniki und man sieht hier diese antike Handelsstraße, das ist das, wo man hier drauf blickt. Am Horizont sieht man das Meer, also sehr schön gelegen und sicherlich auch mal einen Urlaub wert. Wie ist die Gemeinde in Thessalonich entstanden? Wie ist es dazu gekommen, dass dort Christen zu einer Kirche, zu einer Gemeinde zusammengefunden haben? Wir lesen darüber in Apostelgeschichte 17 und ich will das ganz kurz schildern, damit wir mit etwas mehr Vorverständnis dann in das erste Kapitel vom ersten Thessalonicher Brief einsteigen können. Paulus predigt in Thessalonich. Es gab nämlich dort eine jüdische Synagoge und es war üblich, wenn ein Gast kam, der gelehrt war, dass er dann dort reden durfte. Das traf auf Paulus zu und er predigt an drei Sabbaten, drei Wochen lang in der Synagoge und verkündigt in erster Linie, dass Jesus der versprochene Retter ist, der im Alten Testament versprochen wurde und auf den im Judentum gewartet wurde. Und als Folge von diesen Predigten haben sich viele Menschen bekehrt, in Anführungsstrichen, haben also begonnen, ihr Leben diesem Jesus anzuvertrauen und ihr Leben unter der Führung von Jesus Christus zu leben. Das waren aber wenige, die aus dem Judentum kamen, sondern vielmehr welche, die als Griechen die Synagoge besuchten und dort von Paulus die Predigten hörten. Viele, die dort waren, haben auch Widerstand ergriffen und haben diese Menschen, die Christus nachfolgen wollten, aus der Synagoge geworfen, haben sie angefeindet und haben ihnen das Leben so richtig schwer gemacht. Das ist die Situation, in die der Apostel Paulus den ersten Thessalonicher Brief schreibt. Und ich lese das erste Kapitel, ihr könnt hier vorne mitlesen. Paulus, Silvanus und Timotheus schreiben diesen Brief an die Gemeinde in Thessalonich, die Gott, dem Vater und Jesus Christus, dem Herrn, gehört. Gnade und Frieden sei mit euch. Wir danken Gott immerzu für euch alle, wenn wir in unseren Gebeten an euch denken. Vor unserem Gott und Vater erinnern wir uns stets voll Dank daran, was als Frucht eurer Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, bei euch herangereift ist, wie bewährt euer Glaube ist und wie aufopfernd eure Liebe und wie unerschütterlich eure Hoffnung. Gott liebt euch, Brüder und Schwestern, und wir wissen, dass er euch dazu erwählt hat, ihm zu gehören. Denn als wir euch die gute Nachricht verkündigten, geschah das nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten, in denen sich die Macht Gottes zeigte, mit dem Beistand des Heiligen Geistes und mit voller Überzeugung. Ihr wisst ja, wie wir unter euch gelebt und gewirkt haben, um euch die Rettung zu bringen. Ihr aber seid unserem Vorbild gefolgt und damit dem Vorbild unseres Herrn. Obwohl ihr schwere Anfeindungen ertragen musstet, habt ihr die Botschaft mit der Freude angenommen, die der Geist Gottes schenkt. So seid ihr ein Vorbild für alle Glaubenden in Mazedonien und Achaia geworden. Und nicht nur dorthin ist die Botschaft des Herrn von euch ausgelangt. Es hat sich auch überall sonst herumgesprochen, dass ihr euch Gott zugewandt habt. Wir brauchen niemand etwas davon zu erzählen. Wo wir auch hinkommen, sprechen sie davon, was für ein segensreiches Wirken wir unter euch entfalten konnten. Überall erzählen sie, wie ihr euch von den Götzen abgewandt habt, um den wahren und lebendigen Gott zu dienen, und wie ihr nun vom Himmel her seinen Sohn erwartet, den er vom Tod auferweckt hat, Jesus, der uns vor dem bevorstehenden Gericht rettet. Aufgrund dieser letzten Aussage oder aus dieser letzten Aussage heraus der Titel der heutigen Predigt, des heutigen Gottesdienstes, gerettet, weil Jesus kam. Es geht um Jesus, den Paulus den Thessalonichern vor Augen stellt, als den, der sie vor dem bevorstehenden Gericht rettet. Zunächst einmal wird hier die Aussage gemacht, dass sie sich von den Götzen abgewandt haben, um dem wahren und lebendigen Gott zu dienen. Wenn ich das Wort Götze höre, und vielleicht geht es euch ähnlich, dann denke ich an irgendeine Holzstatue, an Räucherstäbchen und irgendwelche Dinge, die man davor tut. Das war auch in der Antike tatsächlich der Fall. Aber letztlich geht es um Gegenstände, die den Platz einnehmen, den Gott, dem wir unser Leben verdanken, für sich in Anspruch nimmt. Gott hat uns das Leben gegeben und er will die Nummer eins in diesem Leben sein. Darum geht es im ersten Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und alles, was diese Stelle, die Gott für sich beansprucht, einnimmt, wird dadurch zum Götzen. Da alles, worauf ich mehr vertraue als auf Gott, diesen Gott, dem ich mein Leben verdanke, wird dadurch zum Götzen. Nichts ist an sich schon ein Götze. Deswegen möchte ich hier auch keine konkreten Beispiele nennen, weil ihr dann den Eindruck gewinnt und wir oft den Eindruck gewinnen, diese Dinge sind an sich schlecht. Nichts ist von sich aus ein Götze. Im Alten Testament macht sich der Prophet Jeremia sogar lustig darüber, dass die Menschen einen Baum absägen, der nichts anderes ist als ein Baum, daraus irgendein Gesicht schnitzen, was sie vielleicht noch anmalen, und plötzlich soll das ein Götze sein, der ihnen in ihrem Leben hilft. Es ist doch nichts als ein totes Stück Holz. Solche Gegenstände oder Personen, auf die wir mehr Vertrauen setzen als auf Gott, können Menschen sein. Es können irgendwelche Sicherheiten sein, die uns wichtiger werden als die Sicherheit, die wir in Gott haben. Also alles, worauf ich mehr vertraue als auf Gott, wird dadurch zum Götzen. Und Paulus bescheinigt den Thessalonichern, dass sie sich von den Götzen abgewandt haben, um dem wahren und lebendigen Gott zu dienen. Gott dienen, das bedeutet, dass Gott das Sagen über mein Leben hat. Was ich habe, verdanke ich ihm und deswegen will ich es auch in Dankbarkeit entgegennehmen und ihm dafür danken. Was ich tue, soll ihm gefallen. Wie ich mit anderen Menschen umgehe, soll seine Art widerspiegeln. Dann wird hier die Aussage gemacht, dass Jesus vor dem bevorstehenden Gericht rettet. Vor Gottes Angesicht wird es keine Egoisten mehr geben. Ich denke, das ist uns allen klar. Was uns oft gar nicht so klar ist, vor Gottes Angesicht können auch wir nicht bestehen, denn Gott ist heilig und seine Voraussetzungen, ihm zu begegnen, sind hundertprozentig hoch. Auch ich, der ich hier stehe und euch versuche, etwas von Gott weiterzugeben, bin nicht in der Lage, vor dem lebendigen Gott zu bestehen, weil es Dinge in meinem Leben gibt, die Gott widerstreben, die ihn beleidigen und wo ich nicht Gott diene. Jesus kam, und so heißt es hier, um uns vor dem bevorstehenden Gericht zu retten. Jesus hat einmal zu seinen Freunden gesagt, ich versichere euch, alle, die auf mein Wort hören und dem glauben, der mich gesandt hat, haben das ewige Leben. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht. Sie haben den Tod schon hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben erreicht. Wenn das keine gute Nachricht ist. Jesus lädt uns ein, unser Leben an ihn zu binden, bei ihm festzumachen, seine Vergebung in Anspruch zu nehmen, ihn Herr sein zu lassen über unser Leben. Und er spricht uns zu und garantiert uns, dass wir vor dem bevorstehenden Gericht gerettet sind. Das klingt jetzt alles so ein bisschen theoretisch. Bei den Thessalonichern wurde dieses Wissen aber sehr praktisch. Und das wird in einem früheren Vers, in dem Vers 3, deutlich. Vor Gott, unserem Vater, erinnern wir uns stets voll Dank daran, was als Frucht eurer Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, bei euch herangereift ist. Wie bewährt euer Glaube ist und wie aufopfernd eure Liebe und wie unerschütterlich eure Hoffnung. Ich erinnere nochmal an dieses Bild. das Iris gemalt hat, wo diese drei Aspekte, Glaube, Liebe, Hoffnung, bildlich dargestellt sind. Ich habe mir im Vorfeld Gedanken gemacht, wie können wir diese drei Aspekte, auf die Paulus hier eingeht, uns vor Augen malen. Und mir kam so das Bild einer Hängebrücke. Ich habe mal versucht, eine Skizze zu machen. Es ist zu einem Seiltänzer geworden, aber ihr könnt euch das sicherlich besser vorstellen. Also, eine Skizze, wo diese drei Aspekte vorkommen. Am Anfang der Glaube, in der Mitte die Liebe und am Ende die Hoffnung. Ich möchte unser Leben einmal vergleichen mit so einem Gang über diese Hängebrücke. Der eine Pfeiler, an dem diese Hängebrücke befestigt ist, ist der Glaube. Und der andere Pfeiler, auf den diese Hängebrücke zuführt, ist die Hoffnung. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal über so eine Hängebrücke gegangen ist. Ich glaube in China und so, da gibt's ja viele davon. Ich bin nur über kleinere gegangen, wo die Schlucht auch nicht ganz so groß drunter war, wie ich schon im Fernsehen gesehen habe. Aber so eine Hängebrücke, die macht ja auch nur dann Sinn, wenn man drüber geht. Und das ist hier hinter dem Wort Liebe verpackt. Ich werde gleich ein bisschen näher auf diese drei Aspekte dieser Skizze eingehen. Und ich möchte das gerne mit drei Thesen tun, die aus diesem Vers hervorgehen, den ich gerade gelesen habe. Das erste, Glaube ist Beziehung. Das ist die erste These. Es geht hier um den Glauben, auf den Paulus Bezug nimmt. Und wir haben das ja gerade gelesen. Die Thessalonicher haben sich von den Götzen abgewandt, haben ihr Vertrauen ganz auf Gott gesetzt und haben sich Gott zugewandt. Sie haben alles auf, ich sag's mal so salopp, auf eine Karte gesetzt, auf den wahren und lebendigen Gott. Ich habe das schon mal hier erzählt. Ich bin ja eigentlich gar kein Pastor, sondern bin Elektroingenieur. Das habe ich lange Zeit gelernt und ausgeübt, diesen Beruf. Und irgendwann bin ich dann zum Pastoralreferenten geworden. Aber der Schritt dahin hat damit zu tun, dass ich einen Vertrauensschritt gehen musste. Meiner Frau und mir wurde klar, Gott möchte, dass sich etwas in unserem Leben ändert. Der Beruf als Elektroingenieur, der war gar nicht schlecht, der war auch nicht ungeistlich. Und der hat mir super gefallen, den habe ich total gerne gemacht und manchmal trauere ich dem heute noch nach. Zumindest kann ich mich hobbymäßig noch mit Elektronik beschäftigen. Dieser Schritt, einen Strich, einen Schlussstrich zu ziehen und einen neuen Lebensweg einzuschlagen, hat allein damit zu tun, dass Gott uns durch unterschiedliche Dinge in unserem Leben deutlich gemacht hat, durch Gespräche mit Menschen, durch Bibelverse, durch Gedanken, die uns kamen, dass dieser Schritt dran ist, den Beruf als Elektroingenieur zu kündigen. Ich hatte wackelige Knie, als ich ins Personalbüro gegangen bin. Ich weiß es noch wie heute, obwohl es schon lange her ist, schon mehr als 10 Jahre. Und ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ich wusste nicht, dass ich hier in dieser Gemeinde einmal angestellt werden würde. Wir wussten nur, dieser Schritt ist jetzt dran. Und ich erzähle das, es liegt zwar schon einige Zeit zurück, weil das so aus meiner Sicht eine der größten Entscheidungen war, wo es ganz stark darauf ankam, Vertrauen auf diesen Gott zu setzen. Sicherheiten loszulassen. Ich wurde von Kollegen gefragt, warum machst du das? Du hast hier einen sicheren Job. Du hast einen gut bezahlten Job und ich konnte einfach nur sagen, ich möchte gerne das tun, was Gott mit meinem Leben anfangen möchte und das ist der Grund, warum ich das tue. Ja, aber das ist doch ein Risiko, habe ich gesagt, aus meiner Sicht ist ein viel größeres Risiko, das nicht zu tun, was Gott von mir möchte. Denn er hat verheißen, dass er uns durchträgt. Und das war dieser Vertrauensschritt, den ich gegangen bin. Es gibt viele kleinere Vertrauensschritte, die ähnlich ausgesehen haben, aber das war so der, der mein Leben am stärksten geprägt hat bisher. Vertrauen bedeutet, dass ich meinen Alltag mit Gott gestalte, dass ich danach leben will, was er will. Und wie erfahre ich das denn, was er will? Indem ich in seinem Wort in der Bibel lese, indem ich mit ihm rede im Gebet, indem ich auf ihn höre, auch im Gebet, indem ich mich austausche mit anderen Menschen, die Gott lieben, in einer Kirche, in einer Gemeinde, in einem Hauskreis. Es geht also beim Glauben um viel mehr als nur das richtige Glaubensbekenntnis nachzusprechen. Es geht um eine tiefe, innige Beziehung mit Gott, dem wir unser Leben verdanken. Ich komme zur zweiten These und setze fort bei dem anderen Pfeiler. Am Ende die Hoffnung. Hoffnung ist Gewissheit. Im Deutschen ist dieses Wort Hoffnung ja doppeldeutig und in anderen Sprachen ist mir es auch bekannt. Hoffnung kann so ein ganz vager Wunsch sein, aber Hoffnung kann auch eine begründete Gewissheit zum Ausdruck bringen. Nehmen wir mal an, du bist in einem Tunnel verschüttet. Du hast vorher keinem gesagt, wo du hingehst. Und du hast auch keine Freunde oder Angehörigen, die dich vermissen würden, weil keiner damit rechnet, dass du jetzt irgendwann zurückkommst. Wenn du dann sagst, ich hoffe, dass jemand mich rettet, dann ist das wohl eher ein vager Wunsch, der sehr unwahrscheinlich sich erfüllen kann, weil es weiß ja keiner, dass du da bist. Wenn du dich in derselben Situation befindest und du siehst, ganz weit entfernt in diese tiefe, schwarze Dunkelheit, einen kleinen Lichtschimmer. Und du hörst schon, wie Stäbe auf das Gestein klopfen, um dich zu suchen. Dann ist diese Aussage, ich hoffe, dass ich gerettet werde, eine feste Gewissheit. Man ist schon dran. Ich höre schon, da kommt jemand, der mich rettet. Und so ist es mit der Hoffnung, dass Jesus kommt. Es ist kein vager Wunsch, sondern es ist eine feste Gewissheit, die sich darauf gründet, dass Jesus genau das verheißen hat. Ich komme wieder. Das Licht ist jetzt schon sichtbar und die Stimme des Retters ist schon hörbar. Er kommt wieder. Dieser Glaube und diese Hoffnung, diese feste Gewissheit sind die Pfeiler, an denen die Hängebrücke befestigt ist. Beide sind nötig. Wenn man versucht, ein Seil nur an einem Pfeiler aufzuhängen, dann ist das eher für andere Dinge geeignet, aber nicht dazu, darüber zu laufen. Und wir kommen zum dritten und letzten Punkt, zur Liebe. Liebe ist das Zentrum der christlichen Botschaft. Es geht darum, Jesus wurde einmal gefragt, was ist eigentlich das Wichtigste am Christsein? Und er sagt, es geht darum, dass du Gott liebst von ganzem Herzen und dass du deinen Mitmenschen von ganzem Herzen liebst. Liebe ist das Zentrum der christlichen Botschaft. Und bei Liebe geht es nicht, wie wir so oft annehmen, in erster Linie um ein Gefühl, das ich für Gott, für einen Mitmenschen habe. Liebe kann sogar da in Aktion treten, wo dieses Gefühl dem überhaupt nicht entspricht. Paulus hat an anderer Stelle ein Lied geschrieben, ein Gedicht über die Liebe, die er hier meint. Ich lese es uns einmal vor, lass es mal auf euch wirken. Die Liebe ist geduldig und gütig. Die Liebe eifert nicht für den eigenen Standpunkt. Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Die Liebe nimmt sich keine Freiheiten heraus und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen und trägt das Böse nicht nach. Sie ist nicht schadenfroh, wenn anderen Unrecht geschieht, sondern freut sich mit, wenn jemand das Rechte tut. Die Liebe gibt nie jemanden auf. In jeder Lage vertraut und hofft sie für andere. Alles erträgt sie mit großer Geduld. Nachzulesen im 1. Korintherbrief, Kapitel 13. Wie kann diese Liebe ganz praktisch werden? Liebe ist Aktion. Ich fange mal mit den naheliegenden und relativ einfachen Dingen an. Liebe kann so zum Ausdruck bringen, dass ich nach langer Zeit meiner Frau mal wieder einen Strauß Blumen mitbringe. Meine Frau ist übrigens jetzt gerade unten bei den Kindern, die hört das nicht mit. Bitte behaltet's für euch. Und ich verspreche euch, ich tu's. Liebe kann dadurch zum Ausdruck kommen, dass ich ein aufrichtiges Kompliment meiner Tochter sage. Und die sitzt hier und hört das jetzt mit. Liebe kann dadurch zum Ausdruck kommen, dass ich mir Zeit nehme, um ganz bewusst mit meinem Sohn zusammen zu sein und Dinge zu machen, die typisch für Männer sind. Natürlich geht es hier nicht um diese Aktivitäten, sondern es geht um die Haltung, die durch diese Aktionen zum Ausdruck kommt. Und das waren jetzt Beispiele, die auf meine eigene Situation bezogen sind. Bitte übertrag das auf deine eigene Situation. Es gibt ja auch diese anderen Situationen. Es gibt die Menschen, die ich nicht als so sehr liebenswert empfinde, die mich nerven, die mich sogar ärgern oder mobben. Wie kann Liebe da zum Ausdruck kommen? Es kann schon ein Schritt sein, dass ich eine solche Person einfach nur freundlich grüße. Das bringt schon ein bisschen Wertschätzung entgegen. Dass ich solch einer Person mich bemühe, freundlich zu begegnen. Dass ich einer solchen Person mich entscheide, nichts Böses zu unterstellen von vornherein bei dem, was sie tut oder sagt. Ein Schritt weiter wäre, dass ich überlege, was könnte ich dieser Person Gutes tun, um sie dadurch zu gewinnen? Selbst wenn die Reaktion danach ausbleiben würde. Eine andere Möglichkeit wäre, nicht schlecht über diese Person zu reden. Das passiert mir sehr schnell, dass ich dann in so ein Reden mit anderen komme und ich muss mich da echt am Riemen reißen, weil ich weiß, das ist kein liebevolles Verhalten. Ein weiterer Schritt ist, dass ich mich nicht so wichtig nehme, dass ich vielleicht sogar über mich lächeln kann, dass ich meinen eigenen Egoismus abgebe und aufgebe. Liebe kommt auch da zum Ausdruck und das ist ein sehr, sehr großer Schritt unter Umständen, dass ich Versöhnung anstrebe, da wo Dinge ungeklärt sind. Und manchmal ist das nicht möglich ohne eine dritte Person. Wir merken bei diesen Beispielen, dass es echt schwer sein kann, Liebe zum Ausdruck zu bringen, Liebe in Aktion zum Ausdruck zu bringen. Und wir merken, wir können zwar einzelne Dinge umsetzen und uns dazu entscheiden, jetzt mache ich das, aber langfristig ist eine Veränderung von innen her nötig, um so zu handeln. Diese Liebe kann letztlich nur aus dem Angenommensein von Gott herauskommen, aus diesen beiden Pfeilern Glaube und Hoffnung, dem Wissen, ich bin gerettet durch Jesus Christus und er wird wiederkommen. Nur aus diesen beiden Pfeilern kann diese Liebe letztlich erwachsen und Gott möchte diese Veränderung, diese Liebe in unserem Leben hervorbringen. Ich fasse zusammen, gerettet, weil Jesus kam. Vor unserem Gott und Vater erinnern wir uns stets voll Dank daran, schreibt Paulus den Thessalonichern ins Stammbuch. Was Gott als Frucht eurer Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, bei euch herangereift ist. Wie bewährt euer Glaube ist und wie aufopfernd eure Liebe und wie unerschütterlich eure Hoffnung. Ich wünsche mir, dass unsere Gemeinde, die EFG Wieden ist, dafür bekannt wird, dass wir einen bewährten Glauben haben, dass wir eine aufopfernde Liebe leben. Und dass wir von einer unerschütterlichen Hoffnung leben. Ich wünsche mir das nicht deswegen, damit wir bekannt werden, sondern damit Jesus bekannt wird und das, was er mit uns tut, die wir an etlichen Dingen, Glaube, Liebe, Hoffnung, die wir zu kurz kommen oder zu kurz greifen, dass er diese Dinge in uns noch viel stärker bewirkt, so dass das bekannt wird, was Jesus unter uns tut. Und ich glaube, dass das möglich ist, auch wenn wir unser Leben noch mehr auf den wahren und lebendigen Gott ausrichten und in der Erwartung leben, dass Jesus wiederkommt. Der Glaube an Jesus und die Hoffnung auf ihn bewirken Liebe in diesem Leben, hier und jetzt. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.